Liebe Gemeinde, der für heute vorgeschlagene Predigttext, er war schon im Wochenspruch und ich lese aus Jesaja 43 ab Vers 1. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht sollen ersäufen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige in Israel, dein Heiland. Weil du so wert bist vor meinen Augen, musst du auch herrlich sein. Und ich habe dich lieb, so fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich geschaffen habe zu meiner Herrlichkeit und zubereitet und gemacht habe. Liebe Gemeinde, das ist ein Bibelwort, das ganz sicher im Leben von vielen, die hier im Raum sind, schon eine Rolle gespielt hat. Es ist ja auch in vielen Bibeln ganz, ganz fett gedruckt. Und doch, obwohl auch ich sagen kann, dass es in meinem Leben genauso ist, ich habe bei der Vorbereitung zuerst an was ganz anderes denken müssen, als Sie vielleicht erwarten. Es klingt ja so tröstlich, so ein Zuspruch, eine Verheißung. Und doch dieses Wort, du bist mein, da blieb ich dran hängen. Und mir fiel ein, was mir ein befreundeter Pfarrer vor einigen Wochen in einem Buch geschenkt hat, worauf er mich darauf aufmerksam machte. Das Buch heißt, es ist ein neues kleines Büchlein, das man so verteilen kann an Menschen, mit denen man in das Gespräch kommen will über den christlichen Glauben. Und es heißt, wenn Gott wirklich wäre. Und die erste Geschichte, die darin berichtet wird, muss sich vor einiger Zeit zugetragen haben. Es gibt ja in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung immer so ein Interview mit bekannten Persönlichkeiten, Fragebogen, denen wird dann immer dieselbe Frage gestellt. Wer von Ihnen kennt denn diese Interviews, kennt diese, weil er die Zeitung bezieht? Ja, das ist also auch bei uns bekannt. Und ich glaube, die allererste Frage ist es auch, die lautet: Was wäre für Sie das größte Unglück? Was ist für Sie, wenn Sie sich vorstellen, das größte Unglück? Überlegen Sie mal, was Sie geantwortet hätten, wenn Sie jetzt antworten müssten, auch schriftlich oder mündlich: Was ist für Sie das größte Unglück? Kommt da was? Ich denke, jeder denkt an was. Wir sind uns ganz einig. Ich denke dabei auch so an Dinge wie Krankheit und Krieg und Bedrohungen. Mag sein, dass das aber auch bei Ihnen ganz verschieden ist, dass Sie an anderes gedacht haben. Aber es muss in letzter Zeit ein bekannter Journalist, dessen Namen jetzt mir nicht mehr möglich war rauszubekommen, in diesem Fragebogen auf die Frage ganz anders geantwortet haben. Und zwar ist das in diesem Buch zitiert. Da hat also auf die Frage, was ist für Sie das größte Unglück, ein Mann geantwortet, wenn es Gott gäbe. Ich denke, das muss man erstmal auf sich wirken lassen, deswegen wiederhole ich das. Was wäre für Sie das größte Unglück? Und er antwortete, wenn es Gott gäbe. Hier im Raum sind wahrscheinlich die meisten versammelt unter der Frage jetzt, wie kann jemand sowas sagen? Wir würden es genau herumdrehen, wenn es Gott nicht gäbe. Aber wir täuschen uns halt, wir irren uns scheinbar doch gewaltig, wenn wir denken, nur die bisschen schlechten Erfahrungen mit dem Bodenpersonal Gottes, wenn ein Pfarrer mir mal auf den Fuß getreten hat oder gerade mal unfreundlich zu mir war, würde dazu führen, dass Menschen Gott ablehnen. Wir täuschen uns scheinbar und diese Antwort dieses Mannes trägt wieder mal dazu bei, dass auch wir in unserem christlichen Bewusstsein zurechtgerückt werden, wenn wir denken, die Menschen würden vielleicht nur durch einige schlechte Erfahrungen mit der Kirche davon abgehalten werden, zum Glauben zu kommen und Gott zu akzeptieren. Wir täuschen uns eben, alle wie wir hier sitzen, wenn wir denken, Menschen wollten Gott im Grunde und sind ja nur durch die falschen Interpretationen durch Begegnungen mit schlechten Christen, mit schlechten Vorbildern des Glaubens davon abgehalten worden, sich ganz ernsthaft Gott zu stellen. Es gibt eben auch Menschen wie diesen Mann, der ganz direkt ohne Umschweife sagen konnte, das größte Unglück, wenn es Gott gäbe. Wenn wir nun mal dahinter schauen, was die Motivation für so eine Antwort in diesem Fragebogen ist, dann können wir uns, glaube ich, sehr leicht und schnell darauf verständigen, dass wir einig sind, dass wohl eine gewisse Vorstellung von Freiheit da eine Rolle spielt. Das größte Unglück, wenn es Gott gäbe, denn dann wäre ich nicht mehr Herr meiner selbst, dann wäre ich nicht mehr autonom, dann gäbe es jemanden um mich und über mir und vor dem müsste ich mich auch irgendwann, wenn auch vielleicht jetzt nicht, so doch irgendwann ganz sicher verantworten. Und so gab es auch in der Geschichte immer wieder berühmte Äußerungen, die bewahrt sind von hartgesottenen Atheisten und Materialisten. Wenn es Gott wirklich gibt, sagte mal einer, dann sind wir die Angeschmierten. Denn das ist gar nicht so leicht, sich vorzufinden in einer Welt und aufzuwachsen und dann in diese ganzen Ideologien zu geraten, dass wir doch niemanden brauchen, dass wir doch selbst herrlich unsere Welt selbst zu einem Paradies machen könnten, ohne sich vor jemanden zu demütigen. Und machen wir uns nichts vor, wer aufwacht und klar und deutlich sich damit beschäftigt, wie man Christ wird, der muss doch mindestens diese zwei Dinge akzeptieren. Und das ist eine Festung, für die Gott viel Zeit braucht, die einzurennen und zu durchbrechen im Herzen und im Denken eines jeden Menschen. Wir müssen uns immer zweimal demütigen. Erstens, wir müssen, wenn wir zu Gott kommen, immer anerkennen, dass nicht wir Gott sind, sondern er. Dass es immer schon etwas gibt, was vor uns war, was nach uns sein wird, was eben größer ist als wir. Und dass wir den Platz unter ihm einnehmen zu haben. Zweitens, wir können nicht zu Gott kommen, ohne zu akzeptieren, dass wir gegenüber diesem jemand sogar schuldig geworden sind. Keiner kann eigentlich zu Gott kommen, ohne den Weg, den Gott heute allein nur noch akzeptiert, zu beschreiten. Und das ist, du kannst eigentlich nur noch zu Gott kommen im Namen Jesu Christi, der den Weg wieder gebahnt hat. Sonst wäre das sagt die Bibel ganz drastisch, der Zorn Gottes noch über uns. Und jemand, der diesen Weg nicht akzeptiert, der ist eigentlich auch noch unter dem Zorn Gottes. Jesus ist zwar nicht gekommen in die Welt, damit die Welt gerichtet würde, sondern damit sie gerettet würde, aber wer nicht an ihn glaubt, sagt die Schrift, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den einzigen Mittler, der den Weg zwischen uns und Gott gebahnt hat. Und deswegen möchte ich, dass wir dieses wunderbare Bibelwort, wo ja unsere Assoziationen beim ersten Hören ganz bestimmt darum gingen, dass alle gesagt haben, ach wie schade, dass ich heute nicht hier auf der Kanzel stehen darf und über dieses Bibelwort predigen darf, dieses wunderbare Wort. Oder beneiden Sie mich nicht heute Morgen? Ich denke, jeder, dessen Bibel auch bei diesem Wort unterstrichen worden ist oder angestrichen worden ist, der beneidet mich doch heute Morgen, dass ich predigen darf über dieses wunderbare Wort. Und doch möchte ich so beginnen, dass ich uns darauf aufmerksam mache, nicht für jeden ist das ein wunderbares Wort, sondern es ist ein schreckliches Wort. Du bist mein. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und habe dich nämlich auch aus der Illusion befreit, dass du so tun kannst, liebes Geschöpf, als wärst du hier auf einer Welt, die dir gehört, in einer Zeit, die du bestimmen kannst, obwohl doch alles geschenkt ist. Und du könntest so tun und diese Welt in Schutt und Asche legen und überhaupt mit deinem Leben machen, was du willst, und niemals würde jemand dich dafür zur Verantwortung ziehen. Nein, es ist furchtbar für Menschen, diesem Gott zu begegnen, der sie damit konfrontiert. Vor mir gab es schon immer jemand, der wird auch nach mir sein und er ist über mir. Und ich fühle mich nicht völlig frei vor, sondern immer schon in diesen Grenzen. Und wenn ich an diese Mauern renne, dann zerschlage ich mir dabei alle meine selbstherrlichen Ideologien. Ich kann eben nicht so tun, als wenn Gott wäre, als wenn Gott nicht wäre, ohne zu erleben, dass es eben doch Gesetze gibt, Lebensgesetze und Sterbensgesetze. Jeder wird einmal vor ihm stehen. Im tiefsten ahnen das vielleicht auch die Atheisten, die ja nicht so konsequent sind, sondern wie es einmal ein abendländischer Denker, Voltaire war es, glaube ich, sagte, der sagte, der Deismus, der Glaube, dass also Gott zwar die Welt geschaffen hat, aber sie dann sich selbst überlassen hat, ist eigentlich schon ein höflicher Atheismus. Es mag zwar irgendwas geben, Friedrich Schiller nannte es, Brüder, überm Sternenzelt muss ein gütiger Vater wohnen, aber er ist sehr weit weg. Und wenn es ihn gibt, dann hat er uns wenigstens doch allein gelassen und wir haben unsere Ruhe. Nein, Gott hier hat uns beim Namen gerufen. Und ich denke, in jedem Leben, genau wie meinem, so auch in Ihrem Leben, gibt es diese Momente, wo du dich beim Namen gerufen weißt. Nicht nur fühlst, weißt. Ich jedenfalls kann sagen, wann diese Zeiten in meinem Leben waren, wo ich mich von Gott beim Namen gerufen wusste. Einmal auf einer Bergwiese in der Schweiz sogar fast hörbar. Matthias, hör auf, bevor es zu spät ist. Kehr um. Mach nicht so weiter. Und dann eben müssen wir zugeben, dass wir nicht nur in unserem einzelnen Leben diese Zeiten kennen, die wir auch jetzt vielleicht noch als Christen haben, wo wir doch lieber unsere Ruhe hätten, ungestört von diesem Anruf Gottes und einfach unsere Ruhe wollen, uns um sich selber drehen und ganz uns selber leben. Kennen Sie das nicht? Und wie ein Feuer, ja, wie ein Feuer brennt diese Flamme. Nein, du bist zu höherem berufen. als deine Ruhe zu haben und nur dir selber zu leben. Als gesamtes Volk jedenfalls, als gesamte Nation, nicht nur in unseren einzelnen privaten Bereich, können wir sagen, mit einer riesigen Bewegung weg von Gott weg, haben wir diese Beziehung gelöst. Du bist mein? Nein, mein Leben gehört mir. Und es wäre nun eine interessante Aufgabe für ein Wochenendseminar oder für eine Freizeit im Sommer mit dieser Gemeinde, dieser Frage mal nachzugehen. Wo stehen wir und wie ist es dahin gekommen, dass wir in unserer westlichen Kultur, in Europa und im ganzen Westen, mit einer riesigen Bewegung von Gott weg eigentlich diese Beziehung aufgelöst haben? Und warum? Und wo stehen wir dabei? Wo sind wir damit hingekommen? Jedenfalls ein Zitat, das dabei entscheidend war, möchte ich uns in Erinnerung rufen. 300 Jahre ist es her, 1784. Da hat jedenfalls der deutsche Philosoph Immanuel Kant einen dieser Pfeiler der Bewegung von Gott weg, der Lösung, der Auflösung dieser Beziehung zwischen Gott und uns geschaffen durch seine Philosophie. Der Mensch begab sich in diesem Zeitalter der Aufklärung aus diesen alten Bindungen jedenfalls heraus, und so treffend wird diese Auflösung von Immanuel Kant damals in der Berliner Monatszeitschrift vom Dezember 1784 beschrieben in dem Aufsatz Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? Zitat: Der Mensch befreit sich von seiner selbst auferlegten Unreife, von seiner Abhängigkeit von äußeren Autoritäten. Der Mensch muss sich auf sein eigenes Verständnis verlassen. Wage es, dich deines Verstandes ohne fremde Leitung zu bedienen. Damit war eine Entwicklung beschrieben und schon auch eingeleitet und formuliert, die dann dahin führte, dass der Mensch sich aufschwang in einer ungeheuren Selbstherrlichkeit, die auch erst einmal einen unwahrscheinlichen Drive, einen unwahrscheinlichen Aufbruch zwar ermöglichte, aber tragische Ironie, heute stehen wir am Endpunkt, könnte man sagen, dieser Entwicklung. Und was sehen wir? Der Mensch, wir, du und ich, die wir meinten, wir könnten uns selbst bestimmen, ohne von dieser Bestimmung von Gott her zu wissen, wer wir sind. Der Mensch, wir alle, die wir meinten, wir könnten uns selber beim Namen nennen, uns selber einen Namen machen und wie Babel gleich einen hohen Turm bauen durch Wissenschaft, durch Technik, durch Industrialisierung, durch Weltanschauungen, die oben eben ohne Gott auskommen, durch rationalistische, das heißt nur von mir selbst ausgehende Durchdringung des Weltganzen. Wir sind, tragische Ironie der Geschichte, an dem Punkt gekommen, dass wir, die wir meinten, wir könnten uns selber zu Gott emporschwingen und titanengleich uns an seine Stelle setzen. Wir wissen nicht einmal mehr heute, wer wir überhaupt sind. Wir haben unsere Würde verloren, wir haben unser Vertrauen in die Vernunft, in die Wissenschaft, in die Technik verloren. Wir sind Spätlinge der Menschheit. Erschütterungen, die das eingeläutet haben, hat es genug gegeben. Eines davon war zum Beispiel der Untergang der Titanic. Kein zufälliger Name, Titan war ja der himmelsstürmende Gott, der himmelsstürmende Mensch, der die Götter absetzen wollte. Und eine Frau, das werde ich nie vergessen, in einem Interview, das sie gegeben hat, als eine der ganz wenigen Überlebenden, die noch leben und zu der Gesellschaft gehören, die sich um das Nichtvergessen dieser Vorgänge bemüht. Sie sagte, damals war ich ein 8-jähriges Kind und meine Mutter sagte schon, als wir anheuerten, um in Amerika ein neues Leben zu beginnen. Oder war es jetzt andersrum? Nein, ja, fuhrt von Europa nach Amerika, nicht wahr? Wir wollten auswandern, sie waren unter den unteren Decks in den billigeren Plätzen, während oben gefeiert wurde. Sie sagte, meine Mutter war schon damals skeptisch und behielt den Mantel die ganze Zeit an, weil in den Zeitungen stand zu lesen, dieses Schiff ist unsinkbar. Und das darf ein Mensch von einer Schöpfung, die er selber schafft, nie sagen. Eine fromme Frau, sehr nüchtern, sie behielt den Mantel an und als dann die Erschütterungen diesen Schiffskörper durchliefen, war diese Familie eine der ersten in den Booten und deswegen auch zum Glück weit genug weg, als der Sog, der alles in einem riesigen Strudel nochmal mit sich zog, was nicht weit genug vom Schiff weggekommen war, in den eiskalten Fluten den Tod fand. Erschütternd, wie man das übertragen könnte auf den gesamten Versuch des Menschen, sich selbst zu bestimmen, um sich selbst zu mehr zu machen, als man meint, in der Bindung an Gott zu sein und dabei doch so viel verliert von Menschlichem, was er in der Bindung an Gott haben könnte. Und deswegen wird nur auch heute Morgen jemand die gewaltige Bedeutung und die frohe evangelische, die frei und froh machende Botschaft, nicht die Drohbotschaft, die Frohbotschaft in diesem Vers erkennen und anders aus dieser Kirche gehen heute Morgen, wie er hineingekommen ist, der eigentlich Gott verdankt, dass er auch aus falschen Bindungen, aus falschen Anbetungen von falschen Götzen, seien es geistige oder tatsächliche, heraus erlöst wurde zu der Verbindung in Gott hinein. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich kann jedenfalls von meinem Leben sagen, dank der Gnade Gottes kann ich das aber nur sagen, dass ich jemand war, der in falschen Bindungen gelebt hat, schon sehr früh, zum Beispiel in Bindungen an Menschen, von denen ich dann zwar sehr enttäuscht wurde, aber die mich doch auch die Wahrheit der Bibel gelehrt haben, verflucht ist der Mensch, der sich auf Menschen verlässt. Und ich, der ich sehr viel selig oder auch gefühlsmäßig investiert hatte in diese Verbindungen und dann enttäuscht wurde, war am Boden zerstört. Warum? Habe ich erst später durch Bibelstudium dann erkannt. Verflucht ist der Mensch, der sich auf Menschen verlässt. Wehe dir und mir, wenn wir uns verlassen, wenn wir uns hingeben, ausliefern, investieren in Dinge, die nicht halten können, was sie scheinbar versprechen. Seien es Menschen, seien es Ideologien, seien es Gedanken über Karriere, Geld und falsche Lebenskonzepte. Wir werden hoffentlich frühzeitig bitter enttäuscht. Wenn nicht, hat Gott immer noch die Chance, uns zu suchen. Und ich weiß noch heute, wie ich sehr ins Nachdenken geführt wurde durch einen ausgerechnet arabischen Christen, der in unserem Land missionierte, als ich, der ich damals, als ich dann zum Glauben gekommen war und aus den falschen Bindungen mich in die richtige Verbindung zu Gott hinein habe erlösen lassen, erzählt habe in meinen Zeugnissen, in meinen Berichten, wie ich zum Glauben gekommen bin, auch vor manchmal mehreren Menschen in Evangelisationen, im Zelt oder so. Ich habe ja Gott gefunden, weil ich so gesucht habe, weil ich so mich nicht mit oberflächlichen Antworten abgespeist habe lassen und deswegen habe ich Gott auch gefunden, weil ich so intensiv gesucht habe, weil ich ein so anspruchsvoller Wahrheitssucher war. Und dieser Christ begegnete mir dann und sagte, seltsam, seitdem ich in Europa bin, in Deutschland, da finde ich immer so viele Christen, die sagen, ich habe ja die Wahrheit gefunden, weil ich so intensiv gesucht habe. Und er sagte mir dann, in seiner Bibel findet er das eigentlich ganz andersrum. Da sucht der Mensch nicht Gott, sondern Gott sucht den Menschen. Und der Mensch, der Gott gar nicht will, von dem wir eben ja gesprochen haben, der autonome, selbstherrliche, selbstbestimmende, sich selbst vergötternde Mensch, der wird mit einem Schrecken konfrontiert damit, dass er ja eigentlich sich stellen muss, dass es Gott gibt. Und dass er Gott nicht entrinnen kann in seinem Versuch, immer vor ihm zu fliehen, indem er sich selbst zu Gott macht und Gott absetzt. Das kann man auch mittels der Frage, wie kann Gott das zulassen, sich selbst auf den Richterstuhl setzen und Gott in die Anklagebank. Und dann hat er mir die Bibel erklärt und hat gesagt, guck mal, ist die Bibel nicht eine einzige Liebesgeschichte von Gott, der sein Geschöpf, das ihm weglaufen will, sucht und der sich damit ja unter seiner Würde eigentlich verkauft? Ja, Jesus hat sich an die Sünde versklavt, um uns aus der Versklavung der Sünde zu befreien. Er hat sich zur Sünde gemacht, er hat sich unwürdig gemacht, er hat sich ganz tief niedergebeugt, um uns eigentlich wieder aufzurichten. Aber damit sind auch alle unsere selbstherrlichen Versuche gerichtet. Und das soll auch heute Morgen in diesem Gottesdienst geschehen, dass wir gerichtet werden in unseren selbstherrlichen Versuchen, Gott etwas zu nehmen, was nur ihm gebührt, zum Beispiel seine Ehre. Und doch eben irgendwie selbst, wie ich damals, zu sagen und noch Gott dazu zu benutzen, ja, ich habe ja so ein Recht, Gott gefunden zu haben, weil ich so intensiv nach der Wahrheit gesucht habe und mich mit oberflächlichen Antworten von spießigen Bürgern nicht zufrieden gegeben habe. Nein, Gott ist doch der, der uns sucht und wir sind die, die es nicht verdient haben, gefunden zu werden und von ihm angesprochen zu werden mit diesem Satz: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Das heißt, ich habe dich freigekauft. Das ist wie ein Bild vom Sklavenmarkt. Gott geht auf diesen Sklavenmarkt und bezahlt das Geld, um mich, den unter die Sünde und Unglauben und alle auch in falsche Weltbilder und Ideologien verstrickten Dinge, mich raus zu erlösen in eine befreiende Verbindung hinein in die Gemeinschaft mit ihm. Du bist mein. Was das bedeuten kann, dass mir die falschen Götter anbeten, das wurde mir vor 2 Tagen erst wieder so deutlich. Ich habe Ihnen das deswegen mitgebracht, einen Zeitungsartikel für die Fans in der Offenbach-Post von Take Z. Heißt es hier, bricht eine ganze Welt zusammen. Untertitel: Verzweiflung nach Ausstieg von Take Z-Sänger. Sie sind eigentlich fröhlich, glücklich und verknallt in die Musik von Take Z, heißt es hier. Und doch seit Dienstag vergangener Woche ist alles für sie anders. Trauer und Entsetzen bei der riesigen Fangemeinde, vor allem Mädchen zwischen 10 und 14 Jahren, heißt es hier. Warum hast du uns verlassen? Lautet immer wieder die gestellte Frage beim Musiksender oder bei der Jugendzeitung Bravo. Hier heißt es, verzweifelte Schülerinnen wollen eine Antwort und die Selbstmorddrohungen, so heißt es hier von den in Sachen dieser Briefbeantworter Seelsorger genannten Leute, sind sehr ernst zu nehmen. Man kann nicht einfach sagen, nun stellt euch nicht so an. Und so steht hier auch, die Entwicklung gibt ihnen recht. Am Dienstagnachmittag, heißt es in München, ein Mädchen habe sich aus Verzweiflung die Pulsadern aufgeschnitten und liegt nun auf der Intensivstation. Ich meine, ein bisschen Spaß musste der Journalist sich schon machen, als Erwachsener über solche Dinge zu schreiben. Am Schluss schreibt er, andere feierten. Wir haben uns sehr gefreut, dass Take Z aufgelöst wurde, sagte Conny, 15 Jahre alt. Warum? Diese Mädchen sind Fans der Gruppe New Kids on the Block. Also eine andere Band wird verehrt. Und es ist natürlich toll, wenn sie nicht mehr so viel Konkurrenz haben. Aber hinter diesem Scherz eines Erwachsenen steht doch die ernstzunehmende Nachricht, was passiert, wenn auch junge Menschen, die wir ja auch davor in unseren Jugendgruppen und Konfirmandunterricht bewahren wollen, sich den falschen Göttern hingeben. Menschen, die nicht halten können, was sie versprechen und die deswegen letztlich nach einer kurzen Zeit der Faszination vielleicht Frustration bewirken. Aber nun, wenn wir diese falschen Wege erkannt haben, wenn wir uns haben herauslösen lassen aus den falschen Bindungen und hineinbringen lassen in die einzig richtige Verbindung, dann gilt doch auch, was hier steht: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und nun, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht sollen ersäufen, dass du ins Feuer gehst und du sollst nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Es ist eine traurige Sache für mich zu sehen und für viele andere Christen, die jetzt wirklich wissen, wer sie sind, dass es scheinbar auch unter uns noch so viele Christen gibt, die leben in einer Angst vor Begegnung mit der Welt und den Strömungen, die uns heute umgeben, anstatt zu sagen: Ich weiß, wer ich bin. Ich bin im Bilde Gottes geschaffen. Ich bin ein Königskind. Und deswegen habe ich keine Angst mehr, mich auf den Marktplatz der Ideen der Welt, die mich umgibt, zu stellen und meinen christlichen Glauben auszusetzen, all dem, was da um mich herum strömt, an Vorstellungen, an Menschenbildern, an Gottesbildern, an Weltanschauungen und Ideologien. Und es macht mich traurig, auch aus unserer Gemeinde, so viel Selbstkritik ist erlaubt, gehört zu haben, dass in der Vergangenheit manchmal gewarnt wurde sogar, vor dem Studium der Theologie und der Biologie und der Wissenschaft oder der Philosophie, weil man Angst hatte, wir könnten den Boden unter den Füßen weggezogen bekommen. Wenn ich doch weiß, wer ich bin, wenn ich diesen Felsen gefunden habe, wenn ich auf diesem Felsen stehe, wenn ich begriffen habe und erlebe, es kann keinen anderen Grund geben, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn Jesus die Wahrheit ist, dann ist er es auch gerade in der Auseinandersetzung. Und dann brauche ich die Auseinandersetzung nicht zu scheuen. Und deswegen finde ich es so wunderbar, dass es hier heißt: Wenn du durchs Wasser gehst, werde ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht sollen ersäufen. Wo sind die Christen, auch unter uns, die nicht nur ihren Glauben gerade mal so im Kuschelclub der schon Geretteten in Hauskreisen und Jugendkreisen durchretten, sondern auch hingehen und sich aussetzen und einsetzen, weil sie wissen, wir stehen auf dem Felsen, den niemand unterspülen kann. Es ist traurig, dass wir manchmal doch unser Christsein doch weite Strecken nur so leben. Auch ich kenne diese Zeiten, wenn ich schwach bin. Natürlich, dann brauchen wir uns, dann brauchen wir Zuspruch, Trost und Mut. Aber wo sind dann die Konsequenzen für die Zeiten, wo wir wissen, wer wir sind, wer Gott ist, was die Welt ist, wozu wir leben und worauf wir gründen. Und wir gehen doch nicht hin aus Angst. Ja, was ist das für eine Angst? Es könnte uns vielleicht doch jemand erschüttern. Ist es nicht so? Ist nicht vielleicht doch was dran an den Erkenntnissen der Wissenschaft, dass nicht Gott die Welt geschaffen hat? Ist vielleicht nicht doch was dran an den sogenannten Erkenntnissen der modernen Psychologie, dass du ja dann natürlich einen Gott, einen Glauben an einen Vatergott nötig hast, wenn du schlechte Erlebnisse mit deinem Vater hattest und brauchst das nun als Projektion. Worauf gründet dein Glaube wirklich? Auf Einbildung oder auf Wirklichkeit? Gott spricht auch heute Morgen zu diesen unter uns: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Warum gibst du dich denn dann auch nicht Erlöster? Und das alte Nietzsche-Wort Erlöster müssten uns die Christen aussehen, das muss man ja nicht so interpretieren, dass wir immer strahlend wie so ein amerikanischer, kalifornischer Halleluja-Christ am Strand entlanglaufen und in Halleluja-Rufe ausbrechen. Aber das muss doch dazu führen, dass wir wenigstens einmal und dann immer mehr erleben und zutiefst wissen, nun bin ich gegründet auf den einzigen Grund. Und die Bibel ist nicht nur wahr, weil mein Jugendkreisleiter das gesagt hat und mein Hauskreisleiter, wo ich dann schon nun 8 Jahre hingehe und habe immer noch Angst, wenn mich ein Atheist anspricht, sondern die Bibel ist wahr, weil sie die Wahrheit sagt über die ganze Wirklichkeit. Und deswegen darf ich sie auch konfrontieren mit der ganzen Wirklichkeit. Und es kann kommen, wer will. Und die Agnostiker und die Nihilismusanhänger und die Anarchisten und die Kommunisten und die Materialisten und die Naturalisten und die, was für eine Richtung auch, wir brauchen keine Angst zu haben, ihnen zu begegnen und mit ihnen zu sprechen. Im Gegenteil, wo bist du, dass du nicht auch eben Mut hast, dich da hinein zu begeben, mit diesen Leuten zu sprechen und dann zu versuchen, ihren Scheingrund zu erschüttern, damit sie den wahren Grund überhaupt finden. Wir sind es doch nicht, die uns ständig verteidigen müssen. Meinst du, dass du damit dem Gott, der die letzte Wirklichkeit über alles ist, Ehre machst? Wenn du ständig angstvoll durch die Welt läufst? Wir dürfen in der Kraft Gottes und auch in der Weisheit Gottes natürlich lernen, unseren Glauben auszusetzen auf dem Marktplatz aller Ideen, die uns umgeben. Und was für Strömungen auch. Wir brauchen keine Angst zu haben. Und wenn die Wellen auch hoch hergehen, wir stehen auf dem festen Grund. Und das gibt uns eine so ungeheure Gelassenheit. Ist es nicht wunderbar, auf einem schwankenden Schiff zu sein und trotzdem zu wissen, das Schiff kommt am anderen Ufer an. Wir kommen an, wir kommen ans Ziel und wir kennen den Weg. Und nun lasst euch auch Mut machen, dann diesen Glauben in Beziehung zu bringen mit all den Dingen, die uns umgeben, damit er sich als Wahrheit erweist. Ich habe jedenfalls in meinem Leben schon oft erlebt, dass gerade dann der christliche Glaube und seine Wahrheit am meisten aufgeleuchtet haben, wenn ich diese Auseinandersetzung nicht gescheut habe, sondern wenn ich gerade meinen Glauben in die Waagschale geworfen habe und ihn konfrontiert habe mit all den Dingen, die uns umgeben, und er hat sich gerade dann als wunderbare Wahrheit erwiesen. Aber gerade der Christ, der meint, er muss im Schutzraum auch der Gemeinde leben und niemals das Gespräch mit Nichtchristen wirklich wagen, der wird gar nicht erleben, wie Jesus sich auch immer als Wahrheit erweist. Und so lasst euch doch Mut machen, auch an diesem Sommermorgen, dieser Urlaubszeit, euch herauszulösen aus falschen Bindungen und in die einzig wahre Verbindung, in der wir dann wissen können, wer wir sind, hineinrufen zu lassen, damit wir uns dann auch ganz einsetzen können, ohne Angst zu haben, uns zu verlieren, unsere Identität zu verlieren, unseren Glauben zu verlieren und diese Gewissheit zu haben, wenn wir durchs Wasser gehen, werden wir nicht ertrinken, und wenn wir durchs Feuer gehen, und es sind Feuer, durch die wir heute gehen als Gemeinde Jesu, werden wir nicht verbrennen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren, in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.